Bundestages teilgenommen haben. Digital über WebEx sind uns die folgenden Sachverständigen zugeschaltet. Noah vom Bildungsprogramm Jugend hackt. Hallo? Super. Und Eva Schröter und Tonius Weiß von der Kolping-Jugend NRW. Hallo, könnt ihr mich auch hören? Sehr schön. Ja, dann heißen wir euch alle ganz herzlich willkommen und freuen uns, dass ihr heute zu uns zur Verfügung steht. Diese Anhörung ist Teil eines größeren Komplexes, in dem wir uns als Kinderkommission mit dem Thema Kinderbeteiligung beschäftigen. Es soll gleich losgehen und für jedes Team sozusagen von euch gibt es etwa 10 Minuten, gut 10 Minuten, wenn ihr möchtet, um ins Thema einzuführen. Und danach würden wir dann noch so ein bisschen in den Austausch treten. 16.30 Uhr müssen wir leider zum Schluss kommen. Dann ist hier immer Ende der Sitzung. Aber ich würde sagen, ich würde mich ganz freuen, wenn ihr erstmal so ein bisschen über eure Arbeit berichtet, über politische Teilhabe. Ihr könnt euch natürlich hier frei auslassen. Und wenn ihr politische Themen habt, die ihr gerne noch anbringen möchtet, möchte ich auch ganz herzlich dazu ermutigen, weil wir nicht immer nur über Teilhabe sprechen wollen, also darüber, wie man teilhaben kann, sondern natürlich auch gerne Teilhabe stattfinden soll. Wir hatten schon im Vorfeld so eine kleine Reihenfolge vereinbart, wie wir anfangen. Und deswegen hoffe ich jetzt nicht überraschend. Noah, willst du anfangen, uns über Jugendhack zu berichten?
Sehr gerne. Ich bin zweimal drin. Ich hoffe, man hört mich. Einmal würde ich meine Präsentation so ein bisschen zeigen und einmal hier sieht meine Kamera. Super. Dann hoffe ich, dass das jetzt alles funktioniert. Sieht man die Präsentation? Hallo?
Hallo? Nein, wir sehen keine Präsentation. Wir hören gut, aber wir sehen noch nichts.
Das ist natürlich doof.
Kein Problem. Wir warten.
Jetzt bin ich noch ein zweites Mal drin. Das ist ja nicht der Plan. Ich probiere es nochmal. Jetzt.
Perfekt, wir sehen's.
Super. Danke. Sieht man alles? Gut. Dann will ich einfach einmal starten. Hallo, ich bin Noah und ich würde heute über Jugendhack ein wenig erzählen. Yoshi, der eigentlich auch mit erzählen wollte, der ist heute leider nicht da. Deshalb mache ich das jetzt alleine. So, genau. Zuerst einmal würde ich ganz gerne erzählen, wie das auf Jugendhack-Events ist für Leute, die da zum ersten Mal sind. Und zwar gibt es eine Atmosphäre, in der sich probiert wird, dass alle Leute sich wohlfühlen. Und das ist für mich immer recht wichtig. Deshalb haben wir so ein Code of Conduct und ein Awareness-Team. Das bedeutet, dass zum Beispiel hier unsere ganzen Rechte da einmal aufgeführt, dass einfach allen Leuten erzählt wird, ey, das ist cool, dass ihr hier seid. Und das ist das, was ihr, dass es okay ist. Und wenn ihr das nicht möchtet, dann sagt uns das. Dann finde ich, was auch ganz wichtig ist, ist, dass es eine große Fehlertoleranz bei Jugendhack gibt. Wir programmieren ein ganzes Wochenende lang und wenn dann irgendwas schief geht, dann wird damit offen umgegangen und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und das sind unsere ganzen Labs, also da kann man überprogrammieren. Doch jetzt würde ich erstmal anfangen zu erzählen, was eigentlich Jugendhack grundsätzlich macht. Und Jugendhack ist meistens ein Wochenende, wo man sich anmelden kann, man muss sich bewerben und dann darf man da hinkommen und mit anderen Jugendlichen zwischen 12 und 17 meistens programmieren. Ich war selber 2021 in Berlin mit dabei und dieses Jahr wieder 2022 in Berlin und meistens startet das Ganze am Freitagabend und es gibt ein kleines Brainstorming hier, dort. Und dort wird einmal erst geguckt, welches Thema interessiert mich eigentlich und worüber könnte ich mir vorstellen, irgendwas zu machen. Dann gibt es das traditionelle Pizzaessen, was jeden Freitagabend stattfindet. wenn ein Jugendhackt-Event ist. Und unten sieht man nochmal ein Foto vom Jugendhackt-Event 2021, wo das Motto war, was kommt danach? Und alle Projekte, die sich da mit dem Thema, was kommt danach, beschäftigten, sollten, waren halt 2021. Genau. Was ich auch wichtig finde bei Jugendhackt ist, es wird ein Projekt überlegt am Freitagabend. Am Samstag wird mit seiner Gruppe programmiert. Am Sonntagmorgen ist dann dieser letzte Schliff. Und Samstagnachmittag sitzen, wenn gerade nicht Corona ist, alle Eltern oder Freunde mit in einer großen Präsentationshalle und alle präsentieren ihre Programme. Unten rechts sieht man mich und meine damalige Gruppe von 2021, wie wir unser Projekt am Sonntag dann vorgestellt haben. Und oben rechts ist dann nochmal zu sehen, wie so das ablaufen kann, dieses was überlegen wir uns, was wir programmieren wollen. 2021 habe ich eine Webseite mit zwei anderen Mädchen programmiert und wir haben uns damit beschäftigt, was eigentlich so Verschwörungsmythen zum Thema Energie, erneuerbare Energien sind. Und ich muss gestehen, vorher konnte ich nicht wirklich programmieren und danach hatte ich eine wunderschöne Website programmiert. Und da würde ich auch zum nächsten Punkt kommen, und zwar: Jugendhackt hört nicht mit dem Sonntagnachmittag auf. Jugendhackt fängt dann eigentlich erst richtig an. Weil danach kann man entweder zu besagten Labs gehen und an seinen eigenen Projekten arbeiten oder so wie ich und Morgane. Morgane ist die Person mit den blauen Haaren auf den Bildern hier. Wir haben uns danach getroffen, jede Woche Donnerstag, und weiter in unserem eigenen Programm programmiert, und zwar in unserem Workspace bei uns in der Stadt. Und ich glaube, das ist der Punkt, der wichtig ist für mich bei Jugendhackt. Es geht so ein bisschen darum, ja, wir fangen ein Projekt an diesem Wochenende, aber dieses Dranbleiben, dieses weiterhin das Projekt am Laufen halten, ist eigentlich danach. Und das ist das Spannende. Und jetzt würde ich noch einfach ein paar Fotos von diesem Event zeigen. Ich habe einen Alpaka-Tamagotchi dieses Mal programmiert mit einer etwas größeren Gruppe. Und dieses Mal habe ich mich auch ein bisschen mit Hardware beschäftigt. Man sieht unten, also man sieht links so einen kleinen Bildschirm auf einem Motherboard. Und da geht es um dieses Alpaka. Und ich weiß nicht, wer alles Tamagotchis kennt. Und wir haben eins selber programmiert. Und später kam noch eine Hülle dazu und ich habe leider kein schönes Foto mehr gefunden. Aber da hatten wir ein kleines eigenes Alpaka-Tamagotchi. Und das ist auch ein schönes Gefühl, wenn man Sonntagnachmittag mit etwas, mit einer Idee, die man Freitag erst hatte, dann dasteht und die schon irgendwie sehr handfest da ist. Und natürlich geht es weiter, aber auch ist dieses Erfolgserlebnis toll. Und ich glaube, dieses Erfolgserlebnis zu haben und sich damit wirklich zu beschäftigen, wie programmiere ich etwas, ist wichtig. Und genau, deswegen werden auch Fotos von Morgane und mir nach unserer ersten gemeinsamen Jugendhackt-Erfahrung. Doch ich würde noch einmal ganz gerne auf die Labs zurückkommen. Und zwar gibt es ja recht viele Labs und es gibt nicht nur diese Wochenenden, an denen wir uns treffen und an denen Leute gemeinsam programmieren. Es gibt auch regelmäßige Veranstaltungen in den eigenen Labs. Zum Beispiel trifft sich das Lab in Berlin, das ist mein nächstgelegenes Lab, trifft sich alle 2 Wochen und dann können dann entweder Leute an ihren eigenen Projekten weiter programmieren oder aber zum Beispiel auch einfach, es gibt Workshops zum Thema Hardware oder zum Thema weshalb gibt es, also wir hatten einmal einen Workshop über Frauen in der Tech-Szene zum Beispiel. Und das ist auch ein Punkt, der bei Jugendhackt wichtig ist, würde ich behaupten. Und zwar dieses alle mit dabei sind. Es geht nicht nur um alle mit dabei im Sinne von alle von verschiedenen Stufen des Programmierens oder es kommen sowohl Fortgeschrittene als auch Anfänger dahin. Nicht nur so alle, sondern auch wirklich Leute aller Religionen, aller Herkünfte, aller Geschlechter sind da und so findet ein wunderschöner Austausch statt und für mich ist Jugendhackt, also dieses Wochenende ist immer wunderschön und ich glaube, das wäre auch das Erste, was ich jetzt dazu sagen würde und falls es noch Nachfragen gibt, stehe ich gerne dazu bereit. So.
Ja, super. Vielen Dank, Noah, für deine Einblicke.
soweit. Und wir gehen dann jetzt erst einmal durch die Bank durch und dann starten wir in die Diskussion. Wir würden dann jetzt zu Tabea, Luis und Philipp kommen, die uns etwas über das Planspiel hier im Bundestag berichten könnten. Wer möchte denn beginnen? Möchte einer sprechen oder wollt ihr es euch aufteilen? Also wie ihr möchtet, ihr habt das Wort.
Okay, ja, hört man mich? So? Okay, gut. Ich würde sagen, ich würde beginnen und würde dann an Luis weitergeben. Genau, also wir waren mit unserem Politikgrundkurs und noch zwei anderen Kursen aus unserer Schule hier im Paul-Löbe-Haus zum Planspiel, zur parlamentarischen Demokratie. Und ja, ich würde sagen, wir erzählen so ein bisschen, was unsere Eindrücke waren, wie das verlaufen ist und ja, was wir so mitgenommen haben. Erstmal kamen wir halt hier an, dann auch vorne da durch diesen Sicherheitseingang, was auch für uns, glaube ich, alle ein bisschen neu war. Und unser erster Eindruck war, dass wir super schnell und sehr organisiert hier in Gruppen eingeteilt wurden und einen Rundgang erstmal durchs Haus bekommen haben. Und dann fing es auch eigentlich schon direkt an mit dem Planspiel. Also wir wurden in verschiedene Parteien eingeteilt und jeder Schüler oder jede Schülerin hat eine Identität bekommen. Und da stand dann zum Beispiel bei mir drin, dass ich eine 66-jährige Frau bin in meiner zweiten Ehe. Und ja, was so meine Meinungen und Gedanken zu unserem Thema sind. Und unser Thema war halt Klarnamen im Internet. Und ja, dann ging es eigentlich parteiintern eigentlich direkt schon los mit der Arbeit. Und ich glaube, wie das so verlaufen ist, kann Luis jetzt mal erzählen.
Wir haben uns in unseren Parteiräumen getroffen, um erstmal den Vorsitz untereinander zu wählen und haben dann auch die bestimmten Themenfelder eingeteilt, weil die Klarnamenpflicht im Internet betrifft ja nicht nur einen Bereich, sondern betrifft ja mehrere Gebiete, unter anderem zum Beispiel den Innenausschuss. Den haben wir dann gebildet, also zumindest für unsere Mitglieder dafür eingeteilt. Und sind dann unsere Probleme durchgegangen, die Hürden, die man halt hat, wenn man diese Pflicht einführen möchte. Und sind dann sofort in die Ausschüsse gegangen. Ich bin mit in den Innenausschuss gekommen. Dann haben wir uns mit den anderen Parteien dort getroffen. Auch mit unserer Koalitionspartei, mit der wir die Mehrheit gebildet haben. Und haben dann in den Ausschüssen darüber debattiert, wie das mit dem Datenschutz und anderen Richtlinien vereinbar ist. Und haben dann im Plenum mit allen anderen Parteien zusammen erst einmal den Gesetzesentwurf, den wir als Vorschlag bekommen haben, erst einmal abgeändert, weil der uns erstmal so nicht gefallen hat. Und danach sind wir wieder in die in unsere Parteien zurückgekommen, um die Reden und die Argumente vorzubereiten, um dann auch später möglichst viele der anderen Parteien zu überzeugen. Dann haben wir halt auch unsere Reden gehalten im Plenum. Was aufgefallen ist, ist, dass es einen sehr starken Druck der Parteien gab. Das heißt, man hatte vielleicht andere Ideen oder andere Vorstellungen von dem, was man gerne umsetzen würde. Allerdings hatte die Partei eine bestimmte Idee. Wenn zum Beispiel die Gerechtigkeitspartei der Meinung war, die Klarnamenpflicht sollte auf jeden Fall eingeführt werden, man persönlich aber eigentlich eher dagegen war, dann musste man sich entscheiden, ob man seiner Partei treu bleibt oder ob man sich lieber seinen eigenen Ideen folgt. War natürlich sehr schwer, das abzuwägen. Und ja, am Ende sind wir erstmal dazu gekommen, dass wir den Entschluss erstmal abgelehnt haben, weil wir die Idee nicht gut fanden, dass jeder im Internet sofort erstmal identifizierbar ist und in Schubladen einzuordnen ist. Und wir oder uns gefiel lieber die Anonymität im Internet. Und ja, das war eigentlich das Planspiel.
Okay, vielen Dank für die Einblicke. Dann darf ich jetzt als nächstes Eva und Tonius bitten, uns etwas über ihre Beteiligung auf Landesebene in NRW zu erzählen. Die sind wieder digital zugeschaltet. Ja?
Ja.
Einen Moment, wir hinken hier noch mit der Technik hinterher. Jetzt, ja, hallo.
Okay, ja, hallo. Also wir sind Tonius und Eva von der Kolpingjugend NRW da. Die Kolpingjugend ist ein Sozialverband, der in NRW 15.000 Einwohner hat.
Mitglieder, und, aber ja.
ja, Mitglieder hat. Und er ist organisiert halt in ganz Deutschland von Ortsebene bis Bundesebene. Ist da immer viel los.
Genau, also wer die verschiedenen Ebenen nicht kennt, bei uns in der Ortsebene fängt es an mit zum Beispiel hier bei uns vor Ort mit Ferienlager, Gruppenstunden, diese regelmäßigen Angebote, dann geht es hoch in die Sozialebene und in den nächsten Gremien sitzen. Und wir beide engagieren uns eben auf der Landesebene. Das ist quasi der Bündelung in NRW von allen Bistümern, die innerhalb von NRW Gebiete haben. Und ich glaube, Eva, jetzt hier mal ganz kurz, was unsere Arbeit so auf NRW ist.
Ja, also wir haben Projekte am Laufen, wie zum Beispiel den Landtag Live. Das können sich junge Leute, Jugendliche den Landtag in NRW für eine ganze Woche ansehen und Abgeordnete aller Parteien begleiten. Und in dem Zusammenhang hat sich, die Kolpingjugend hat sich auch mit dem Thema Jugendparlamente mal auseinandergesetzt und ist dadurch dann auch zu dem Entschluss gekommen, dass Jugendparlamente auf Landes- und auf Bundesebene nicht so förderlich sind. Und dazu haben wir auch gute Argumente meiner Meinung nach vorgetragen. Zum Beispiel, dass dadurch auch keine neuen Zielgruppen erreicht werden können. Also Leute oder Jugendliche, die sich jetzt schon politisch engagieren, würden nicht in ein neues Jugendparlament mit einsteigen und sich dort anfangen zu engagieren, weil es schon es gibt schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich in diesen Jugendverbänden so politisch zu engagieren. Zudem sind Doppelstrukturen schädlich, da Kinder und Jugendliche ja schon eine sehr schwache Lobby haben und es dann halt zu viele Ansprechpartner geben würde für PolitikerInnen, wie auch für Kinder und Jugendliche, die sich engagieren wollen. Ebenso müsste dann auch neues Personal eingestellt werden und das ist ja auch zu Zeiten schwer zu finden. Also ja, auch ist die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen eine andere als die von Erwachsenen und dann sind ein Abgeordnetenparlament einfach nicht das, womit sich Kinder und Jugendliche in ihrem Alltag noch befassen können und auch nicht arbeitsmethodisch gerecht werden. Ja. Ein geschützter Raum sehen wir in dem Jugendparlament zudem auch nicht, da es ja um wichtige politische, also da es um politische Themen und Erfahrungen geht und die ja schon auf einer großen Ebene sind und auch öffentlich transparent für andere Leute dargestellt werden soll. Aber das ist halt dementsprechend dann halt viel mehr Rückmeldung geben kann und es schwer ist dadurch positive Erfahrungen zu sammeln, weil die Rückmeldungen ja größer sind und teilweise dann auch härter. Und ja, es ist halt wahrscheinlich, dass auch Instrumentalisierung durch Unternehmen und Lobbyisten halt stattfinden könnte und das ist halt, davor sollte man Kinder und Jugendliche eher schützen und das wird in so einem Rahmen ja auch schwer. Ja, zudem ist die Erreichbarkeit und Mobilität noch ein Punkt, dass das nicht alle an dem gleichen Ort wohnen und verstreut wohnen und es so einzurichten, dass alle erreichen können, ist ja auch schwer. Und deswegen finden wir, dass der einfachste Weg ist, so die Kinder und Jugendlichen an politischen Themen zu beteiligen, halt einfach eine Wahlsenkung innerhalb dem Land.
Genau, das ist eins der Themen, mit denen wir uns auf NRW-Ebene regelmäßig beschäftigen, ist halt der Kinder- und Jugendförderplan NRW, dem aus dem wir zum Beispiel unsere Mittel beziehen für die Arbeit, wo wir Mitarbeitende in unseren Referendariaten bezahlt werden. Das ist so eine der Themen, wo wir als Coding NRW immer wieder versuchen, womit wir regelmäßig arbeiten, wo wir auch versuchen, da regelmäßig Forderungen zu stellen und da auch Einfluss zu nehmen darauf, wie dieser Kinder- und Jugendförderplan gestaltet wird, weil eben wir diesen Kinder- und Jugendförderplan und darüber verteilte Mittel als Möglichkeit sehen, Partizipation wirklich besser zu gestalten, als es zum Beispiel ein Jugendparlament oder ein Parlament auf anderen Ebenen kann. Da haben wir auch verschiedene Forderungen noch zu formuliert. Das ist so das, was wir versuchen, unsere Arbeit dort zu erwirken, in verschiedenen Gremien, zum Beispiel auch auf Landesebene, aber auch durch Veranstaltungen, zu denen wir Politiker einladen, zu Diskussionsrunden oder auch bei Landtag Live, genau dieses Praktikum, was man quasi eine Woche lang im Landtag machen kann. Wir haben formuliert, dass der Kinder- und Jugendförderplan strategisch aufgestellt sein muss, um Strukturen vor Ort zu fördern. Das heißt, es müssen freie Träger eingebunden werden, es muss offene Jugendarbeit mitfinanziert werden, es muss Mittel und Möglichkeiten geben, für alle Ebenen sinnvoll Mittel zu beantragen. Es kann nicht sein, dass ich jemanden brauche, der mir hilft, damit ich Mittel beantragen kann. Es müssen konkrete Förderschwerpunkte gesetzt werden, zum Beispiel auf Partizipation, die ich als Beispiel aus der NRW-Ebene noch da einwerfen kann. Es gab vor einiger Zeit das Projekt Junges NRW, wo Mittel dazu bereitgestellt wurden, Projekte zur Kommunalwahl zu fördern. Das hat sehr gut geklappt. Also so kann man quasi inhaltliche Schwerpunkte setzen. Und wir als Coding NRW versuchen dann diese Projekte natürlich auch auf die unteren Ebenen reinzutragen. Was wir noch festgehalten haben, dass bei partizipativen Prozessen generell sehr wichtig ist, dass es ein Erwartungsmanagement gibt. Also dass wir sagen, okay, wir sind als Coding NRW oder als Landesverband in der Lage, euch Mittel zur Verfügung zu stellen oder euch zu unterstützen, wo Mittel beantragt werden können oder zu helfen, zu sagen, hier, so baut die Strukturen auf. Weil wir können halt nicht sagen, egal ob es ein Landesjugendparlament ist oder egal welche Ebene stattfindet, wir müssen Erwartungsmanagement haben und sagen, hier, so könnt ihr mitarbeiten, so könnt ihr eure Ziele erreichen und nicht sagen, okay, wir führen morgen das und das ein, weil das ist nicht realistisch. Wir müssen sie, die Kinder und Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, ganz klar da abholen, wo sie sind und ihnen sagen, was sie erreichen können. Dann ist uns noch ganz wichtig, dass wir bei allen Prozessen immer auf Augenhöhe arbeiten, also dass wir sowohl mit öffentlichen Einrichtungen auf Augenhöhe arbeiten, dass es keine unterschiedlichen Ebenen für uns sind, sondern dass wir sagen, okay, wir versuchen, sie ziehen an einem Strang, wir möchten gemeinsam arbeiten. Und auch ganz wichtig, der letzte Punkt, was aus diesem KJP dann auch hervorgeht und aus unserer Forderung, dass es natürlich mit ausreichend Personal und Sachressourcen ausgestattet werden sein muss. Also Partizipation kann nur stattfinden, wenn wir Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich einzubringen, die Möglichkeit geben, das begleitet zu haben, weil Kinder und Jugendliche eben mit der Politik erstmal nichts anfangen können oder erstmal abgeholt werden müssen in der Realität, wo sie sind. Und dass dadurch, dass eigene Mittel vorhanden sind, auch eine Selbstorganisationsfähigkeit gewährleistet ist. Also Kinder können Partizipation besser erfahren, wenn sie selbstorganisationsfähig sind, sich selbst verwalten können, natürlich entsprechend begleitet. Das war so die Kurzvorstellung unserer Arbeit und was wir so fordern. Wenn es da Zurückfragen gibt, gerne.
Ja, vielen Dank für den Input. Sehr unterschiedliche Ausführungen hier. Ich bin schon gleich sehr gespannt. Aber wir kommen nun noch zu Marleen und Ben Philipp. Aus der Perspektive der Kommune und des Jugendparlaments wäre ja sehr schön, wenn ihr uns jetzt über eure Arbeit berichtet.
Ja, hört man mich? Perfekt. Genau, wir sind vom Jugendparlament der Stadt Ochtrup. Mein Name ist Marleen.
Und ich bin Ben Philipp.
Und wir stellen heute das Jugendparlament der Stadt Ochtrup vor und fangen erstmal damit an, wie das Jugendparlament aufgebaut ist und wie man überhaupt dazu kommt, sich im Jugendparlament zu engagieren.
Ja, also man muss halt, um bei uns ins Jugendparlament zu kommen, wenn gewählt wird, 12 bis 17 Jahre alt sein. Und man muss seit mindestens 3 Monaten einen Wohnsitz in Ochtrup haben. Und man benötigt halt, um ins Jugendparlament zu kommen, 5 Unterstützerunterschriften. Das können Freunde sein, die halt auch zwischen 12 und 17 Jahren alt sind und seit 3 Monaten in Ochtrup sozusagen einen Wohnsitz haben. Und dabei wird in den Schulen gewählt. Und jedes Kind bekommt halt nach Hause eine Wahlbenachrichtigung, wo man halt dann in den Schulen wählen kann. Oder halt per Briefwahl, also läuft so wie bei einer regionalen Wahl ab. Und es können maximal 15 Leute ins Jugendparlament.
Genau, dann mache ich weiter mit den Aufgaben, die wir haben in der Stadt Ochtrup. Uns geht es darum, dass wir die Interessen der Jugendlichen vertreten können. Es geht darum, bei politischen Entscheidungen die Meinung der Jugendlichen kundzutun, aber auch darum, Projekte vor Ort zu unterstützen, das politische Interesse bei Jugendlichen zu wecken und Jugendliche grundsätzlich über die Politik zu informieren.
Ja, kommen wir erstmal zum Interesse von Jugendlichen vertreten. Also unser Ziel ist es halt, vor allen Dingen die Interessen von den Jugendlichen in Ochtrup zu verwirklichen und halt deren Ideen auch mit in den Rat zu bringen, dass man halt auch die Jugendlichen eine Chance geben kann, jetzt zum Beispiel einen neuen Fußballplatz in der Stadt zu bekommen. Und wir wollen halt prinzipiell den Jugendlichen eine Stimme geben.
Genau, und den Jugendlichen können wir eine Stimme geben, indem wir im Rat und in den Ausschüssen Rederecht haben und auch Anträge mit einbringen können. Und wir haben einen regelmäßigen Austausch mit der Verwaltung, aber auch den Parteien vor Ort, eben auch, weil uns ein Mitarbeiter der Verwaltung zur Seite gestellt wird, der uns bei der politischen Arbeit unterstützt. Genau, dann zu den Projekten vor Ort, die wir unterstützen. Das sind zum Beispiel bei uns die Kleiderkammer. Wir vom Jugendparlament haben Kleidung gesammelt und die dann an die Kleiderkammer gespendet. Dann hat bei uns die Realschule das Projekt Plan for the Planet angestrebt und da Bäume gepflanzt. Daran haben wir uns auch beteiligt. Dann haben wir aktiv für das Schulradeln geworben. Ich weiß nicht, ob das jetzt jedem ein Begriff ist. Das ist an das Stadtradeln angelehnt. Und es geht darum, dass sich Klassen bewerben bei diesem Schulradeln und möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad machen. Und dann konnten bei uns die besten Klassen jeweils von den drei weiterführenden Schulen einen Preis gewinnen für ihre Klassen- oder Jahrgangskasse. Dann beteiligen wir uns an der Aktion Ochtrup räumt auf. Das ist so aufgebaut, dass alle in Ochtrup Müll sammeln an einem Samstagvormittag und das dann zur Mülldeponie bringen und dafür dann Essen und Getränke vor Ort bekommen. Und am Weltkindertag vor 3 Jahren haben wir uns auch beteiligt.
Ja, kommen wir zum politischen Interesse von Jugendlichen wecken. Also wir haben auch die U18-Wahl bei uns in Ochtrup unterstützt. Und wir hatten jetzt auch letztens eine Jugendkonferenz. Das ist so, da kommt halt ein Moderator zu uns in die Stadt und dann wurden halt Kinder aus allen Schulen, aus allen weiterführenden Schulen ausgewählt, die dann einen ganzen Tag sozusagen von 1. bis 7. Stunde mit uns gemeinsam Ideen sammeln, was man in der Stadt umsetzen kann. Und das Wichtige ist dabei, dass der Moderator halt nicht aus Ochtrup kommt und sozusagen unparteiisch ist und sozusagen erstmal jede Idee sozusagen mitnehmen kann. Und am Ende haben halt die Kinder dann Plakate gestaltet, wo dann die den Abgeordneten sozusagen bei uns im Stadtrat das alles vorstellen konnten. Und dadurch konnten halt jetzt sozusagen die Mitglieder dort sehr viel mitnehmen.
Und dadurch konnten eben auch wir vom Jugendparlament was mitnehmen. Also vielleicht kurz, was gerade kritisiert wurde, dass sich nicht jeder beteiligen kann. Bei uns läuft das dann eben so, dass bei der Jugendkonferenz jeder Jugendliche von 13 bis 16 seine Idee mit einbringen kann und wir als Jugendparlament da dann Arbeitsaufträge für uns mitnehmen können. Genau, und dann komme ich auch schon zum letzten Punkt, Jugendliche über Politik informieren. Bei uns läuft das zum einen so, dass wir eine Facebook-Seite haben, eher für die älteren Leute bei uns in der Stadt, dann eine Instagram-Seite und eine Webseite, wo wir die Jugendlichen regelmäßig mitnehmen und Einblicke in unsere Arbeit geben. Aber wir haben das auch gemacht, zum Beispiel zur Kommunalwahl oder zur Bundestagswahl, Videos gedreht mit Fragen, sodass sich jeder Jugendliche ein Bild von den Abgeordneten machen konnte.
Super, vielen Dank auch an euch zwei. Ich glaube, wir haben jetzt ganz viele unterschiedliche Perspektiven hier gehört und Einblicke bekommen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir starten mit der Fragerunde. Jemand dabei? Frau Fester. Dann Frau Reichenick.
Ich bin irgendwie öfter die, die anfängt. Hallo ihr Lieben, voll schön, dass ihr da seid. Genau, ihr habt uns das Du angeboten, deswegen kann ich zumindest für mich sagen, ihr dürft uns auch total gern duzen, falls ihr das wollt. Mich zumindest. Das könnt ihr dann vielleicht auch nochmal sagen. Genau, das finde ich aber nur gerecht, wenn wir euch duzen dürfen. das so rum zu gestalten. Ich habe ganz viele Fragen. Ich glaube, wir schaffen es wahrscheinlich in der Zeit nicht, wenn ich sie alle stelle. Deswegen stelle ich jetzt einfach an jede Gruppe bzw. an Noah eine. Dann fangen mal hinten an, bei euch aus Ochtrup. Danke für euren Bericht. Ich finde es voll spannend, auch da so politisch anzusetzen, weil das scheint ja voll das Vorzeigeprojekt zu sein. Also weil wir ja auch hier auf Bundesebene ganz viel darüber diskutieren, wie kann das denn funktionieren mit den Jugendparlamenten. Ihr habt ja auch von der Kolping-Jugend gehört, das wird auch manchmal voll kritisiert, wie das so läuft. Und ich wüsste gerne noch so ein bisschen mehr, nicht nur über, wie ihr gewählt werdet, sondern auch, was ihr alles dürft. Also vielleicht könnt ihr da noch mal so ein bisschen was drüber erzählen, über so die sogenannten Kompetenzen. Also habt ihr Geld, wird aus eurem Rederecht und eurem Antragsrecht in den erwachsenen Strukturen, folgt daraus irgendwie was? Genau, und vielleicht dann auch ein kleiner Sidekick dazu. Habt ihr über die erwachsenen Strukturen, wo ihr dann so Mitrederecht habt, auch schon mal gedacht, boah, ey, Alter, wieso ist das so kompliziert hier? Das fände ich mega spannend zu hören. Genau, und dann aber vielleicht auch an die Kolping-Jugend noch einmal weitergehend. Wie fandet ihr das gerade zu hören? Ihr habt jetzt ja recht viel Kritik an dem Jugendparlament geäußert. Jetzt gibt es hier irgendwie ein Gegenbeispiel dafür, dass es voll gut funktioniert. Wie sind eure Ideen? Ihr habt ja von so politikfernen Gruppen gesprochen, die an solche politischen Strukturen, an so erwachsene Parlamente mit ranzuführen. Das würde mich total interessieren, sowohl thematisch als auch auf den Hintergrund der einzelnen Personen geschaut. Genau, und dann, vielleicht mache ich da mal einen Punkt und melde mich nochmal, aber ich habe auch für euch anderen noch eine Frage vorbereitet, aber das war jetzt schon recht lang. Toll, dass ihr da seid. Vielen Dank auch an Sie, Frau Lahrkamp.
Ja, sehr gern. Ich würde sagen, wir machen es jetzt ein bisschen anders. Wir sammeln nicht die Fragen, sondern wir fragen, antworten und dann ist der Nächste dran. Wäre das in Ordnung? Gut, also dann bitte ich das Jugendparlament zuerst zu antworten.
Ja, also wie gesagt, wir haben ja ein Rederecht in den Ausschüssen und in den Ratssitzungen. Und da werden auch unsere Stimmen wirklich berücksichtigt. Also die Mitglieder gehen da auch wirklich ein. Und das merkt man halt auch, weil wenn wir uns dann beteiligen, dann greifen die das auch öfters aus. Und zu der Frage, wie das jetzt läuft. Also wir haben jetzt so eine Sache, wir müssen jedes Quartal machen wir so eine Sitzung mit einem Sachverständigen aus unserer Stadt. Und wir haben ein Budget von 2.000 €, was wir halt benutzen können, um irgendwelche Ideen, die wir sozusagen haben, umzusetzen. Und dabei geht es auch nur um unsere Meinung. Also wir können mit dem Geld machen, was wir wollen. Und der von der Verwaltung hilft uns dann eigentlich nur, um die Ideen umzusetzen.
Genau. Und dann noch zu der Frage, wie wir das so finden, ob das immer gut läuft oder nicht. Also es ist schon so, dass man merkt, dass ein politischer Prozess sehr lange braucht. Also ich glaube, das merkt man dann, wenn man da mal so selber mit drin sitzt und wie oft in verschiedenen Ausschüssen worüber diskutiert wird und wie lange es dauert, bis das dann in den Rat kommt. Genau, und dazu auch eine ganz kurze Überleitung noch. Ich bin selber auch noch Mitglied in einer Organisation, die heißt Youth Lead the Change Germany. Und wir setzen uns dafür ein, dass ganz konkret in jeder Stadt es einem Haushalt ein festes Budget gibt, worüber die Jugendlichen entscheiden können. Das Vorzeigeprojekt ist da jetzt Boston. In Boston ist das so, da haben die Jugendlichen 1 Million € im Haushalt und können frei darüber entscheiden, was sie mit diesem Geld machen. Und unsere Intention ist es auch, das hier in Deutschland zu etablieren. 1 Million € sind da jetzt vielleicht ein bisschen utopisch, aber zumindest einen gewissen Betrag, über das die Jugendlichen dann verfügen können.
Das ist ja schon mal eine konkrete Anregung hier. Gut, vielen Dank, Marleen. Und dann bitte die Kolping-Jugend.
Das Jugendparlament in Ottrup, natürlich mega cool. Und das ist ja auch eine coole Sache, dass das so vor Ort mega gut klappt. Und dagegen haben wir ja nichts, weil das läuft ja. Und vor Ort ist das auch bestimmt leichter umzusetzen als halt auf einer Landes- oder auf einer Bundesebene. Und deswegen sagen wir, dass auf Landes- und Bundesebene ein Jugendparlament unserer Meinung nach eigentlich gar nichts bringen würde oder nicht umsetzbar ist.
Genau, also da ist klar Differenzierung zwischen der unterschiedlichen Ebene da. Wie war nochmal der zweite Teil der Frage?
Darf ich?
Bitte.
Genau, ja, danke dafür. Genau, die Frage war, wie ihr, also auf eurer Website schreibt ihr, dass ihr durch die Jugendparlamente sozusagen auf Landes- und Bundesebene nicht das Gefühl habe, dass gerade politikferne Jugendliche erreicht werden können, weder thematisch noch einfach, also sowieso die, die aufgrund ihres Hintergrunds, ihres sozialen Backgrounds sowieso nicht für Politik interessiert sind. Meine Frage ist dann, wie habt ihr denn vor, diese politikfernen Menschen beziehungsweise auch thematisch junge Menschen für landes- und bundespolitische Themen zu gewinnen? Das habe ich vielleicht auch ein bisschen doof formuliert vorhin. Ich hoffe, jetzt ist es besser rübergekommen.
Ist nicht schlimm, ich kann darauf gerne antworten. Wir möchten diese Menschen abholen mit niedrigschwelligen Angeboten. Der klassische Ansatz, wir müssen erstmal dahin, wo die Jugendlichen oder die Menschen, die wir ansprechen wollen, sind und sie nicht zu uns einladen, sondern dahin, wo sie sind eben und sagen, okay, wir starten zum Beispiel, wenn ich jetzt anfange, ich fange in der Ortsgruppe an, jetzt von der Ebene, wie es mal weitergeht, dann hole ich die Leute natürlich ab, dass ich zum Beispiel ein offenes Jugendangebot habe, wo die Menschen sich regelmäßig treffen können. Oder ich mache zum Beispiel meine Veranstaltung darüber, wenn es einen politischen Prozess gibt, mache ich halt eine parteilose Veranstaltung zu diesem Prozess, der aber auch so gestaltet ist, dass er alle Menschen abholt. Und ich sage, okay, wir sprechen halt nicht von Flächenbebauungsplan, sondern die Überschrift ist dann, wie gestalte ich mein Dorf neu? So, das ist da einfach vom Wording her eine Frage, um diese Menschen abzuholen und mit diesen Menschen aufzusprechen, um auf den höheren Ebenen die Menschen abzuholen, auf Landes- und Bundesebene, wie zum Beispiel unsere Aktion Landtag Live, die wir da haben, wo man quasi eine Woche Praktikum bei einem Politiker, einer Politikerin machen kann im Landtag. Das ist halt ein Angebot, wofür ich erstmal kein politisches Vorinteresse brauche, was wir ganz gut bewerben können darüber, dass wir einfach sagen, hier, schaut euch das erstmal an, ohne dass ihr in die große Politik rein müsst, sondern ihr könnt erstmal quasi ein Praktikum machen und euch dann entsprechend zum Beispiel bei der Community NRW weiter engagieren, zum Beispiel in Ausschüssen oder in weiteren Formen. Genau, also wir müssen die Leute erstmal abholen und erstmal rausfinden auch, was diese Menschen brauchen. Also einfach zu sagen, hier ist ein Landesjugendparlament, tritt da mal bei, kennt sie keinen. Von dieser Zielgruppe natürlich. Also es gibt sicherlich Menschen, die sich da engagieren wollen würden, aber von der Zielgruppe, über die du gesprochen hast, erstmal nicht.
Okay, vielen Dank. Frau Reichenick.
Ja, vielen Dank und auch von mir nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Also mich bitte auch unbedingt duzen. Das ist bei uns auch so Usus. Ich duze auch immer die Leute, die ich eigentlich gar nicht duzen sollte. Ja, ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen. Ich hätte einmal eine Frage bezüglich Jugend hackt. Also keine technische, weil da habe ich zu wenig Ahnung. Aber dein Bericht hat mir auf jeden Fall Mut gemacht, dass auch ich irgendwie mal übers Wochenende lerne, eine Website zu programmieren. Ich finde es aber total spannend, dass ihr euch ein Awareness-Konzept gegeben habt und auch euch mit dem Thema Frauen im Technikbereich, in Technikberufen beschäftigt. Und wollte ich einfach fragen, ob du da vielleicht noch ein paar mehr Details erzählen kannst, weil ich finde, das sind so Strukturen, die gerade junge Menschen für fast schon selbstverständlich halten und aufbauen, von denen Erwachsene und ältere Leute sehr, sehr viel lernen können. Also würde ich mich sehr freuen, wenn du da noch mal in die Tiefe gehen könntest. Dann zu dem Planspiel, das fand ich auch sehr spannend. Alle Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, habt ihr schon beantwortet in eurem Vortrag. Aber ich fand es besonders interessant, dass es für euch auch total schwierig war, euch mit dem Programm der Partei, in der ihr dann wart, die Gerechtigkeitspartei ist natürlich schon mal eine sehr, sehr schöne, gleichzeitig mit euren eigenen Vorstellungen, dass man da irgendwie so einen Kompromiss erstmal da finden musste und dann noch mit anderen. Und wollte einfach mal fragen, wie das gelaufen ist. Habt ihr das denn dann geschafft, als Partei gemeinsam abzustimmen oder gab es da Leute, die ein anderes Votum hatten? Das ist ja für uns auch mal eine ganz andere oder eine ganz spezielle Frage. Ich komme von der Linksfraktion, für mich ist das immer eine sehr spezielle Frage. Und wollte auch fragen, wie viel ihr da vielleicht noch an Einblick bekommen habt in die Prozesse. Also was da eventuell noch nebenbei gelaufen ist. Gab es da so Zwischenabsprachen oder was ist da vielleicht noch an informellen Sachen passiert? Und dann zum Jugendparlament, was ich natürlich auch besonders spannend finde und ja wirklich Vorbildcharakter hat, habt ihr jetzt schon von IMEA viele Fragen beantwortet, die ich auch hatte. Ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr zu der Jugendkonferenz wissen, weil ich habe am 19. Dezember auch ein Gespräch mit unserem Jugendparlament und finde das eine super spannende Anregung. Gibt es denn da irgendwie von euch so eine Art Best-Practice-Übersicht? Habt ihr da irgendwie so einen Leitfaden für andere Jugendparlamente, dass die euch an eurer tollen Arbeit vielleicht auch ein Beispiel nehmen können? Das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Und gibt es bei euch die Diskussion, ob ihr auch mal Stimmrecht bekommt, zumindest in Ausschüssen? Weil ich habe jetzt Rederecht, Antragsrecht, alles super. Das haben wir bei unserem Jugendparlament geschafft, dass die in ein, zwei Ausschüssen wenigstens auch noch mitstimmen dürfen. Das wäre ja auch noch mal sehr, sehr spannend als Beteiligungsformat. Und ansonsten muss ich mich an dieser Stelle entschuldigen. Ihr habt es vielleicht in eurem Planspiel miterlebt. Ich muss gleich ins Plenum, weil da ein UN-Bericht diskutiert wird zur Diskriminierung von Frauen. Und da muss ich leider reden. Deswegen muss ich, glaube ich, nach euren Antworten raus. Und es tut mir sehr, sehr leid. Aber vielleicht ergibt sich ja noch mal die Gelegenheit. Ihr könnt mich auch gerne anschreiben, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt.
Super, danke schön. Dann fangen wir an mit Noah.
Also zum einen gibt es Jugend-Hack-Events, die nur für Personen sind, also Frauen inter Trans, also eigentlich alle außer Cis-Männer, würde ich behaupten. Aber es geht halt vor allem darum, diese Leute zu stärken, weil die in der Tech extrem unterrepräsentiert sind. Und da irgendwie Leute zu finden oder Leute zu begeistern für Technik ist nochmal ein großer Punkt. Und ich glaube außerdem, es gibt immer so Mentorinnen. Und dort gibt es natürlich Mentoren, aber es gibt natürlich auch Mentorinnen und vor allem bei jungen Mädchenteams sind das dann auch meistens weibliche Mentorinnen, die dann so ein bisschen Leitfiguren oder Vorbildspersonen auch schaffen können.
Okay, danke. Und dann bitte vom Planspiel, wer möchte?
Okay, kann man mich hören? Ja, okay. Also zur ersten Frage, das ist. Also es gab auf jeden Fall Überschneidungen mit der subjektiven Meinung und der Partei, die wir bekommen haben. Und da kann ich persönlich auch berichten, ich war in der Bewahrungspartei und meine Partei hat den Gesetzentwurf eigentlich abgelehnt. Und ich habe den dann auch so mit meiner Stimme abgelehnt. Aber dann waren dann noch zwei andere in der Partei und haben dann eher auf deren eigene, abgesehen von der Rolle, auf die eigene Meinung eher vertraut und haben den dann angenommen. Und letztendlich waren dann auch diese beiden Stimmen entscheidend dafür, dass er dann auch angenommen wurde. Also es ist nicht so richtig gut gelaufen, weil natürlich ist das nicht mit dem vereinbar, was die Partei eigentlich wollte. Also ja, diese Überschneidungen gab es und das hat dann auch eben nicht so richtig geklappt, wie es eigentlich geplant war. Und zur zweiten Frage?
Zur zweiten Frage wollte ich berichten, dass ich glaube, dass das Ganze drum und dran hier drin war erstmal sehr informativ für uns alle, weil wir sind jetzt eher so die, die halt sich noch nicht so wirklich engagieren und wir eher so ja, die Normalos sind, die ehrlicherweise noch nicht so viel Ahnung haben. Und das Ganze hier zu sehen, dass alles so vielschichtig ist, alles muss dreifach bequatscht werden, in jedem Raum muss man immer erstmal fragen, ob man was sagen darf, das war, glaube ich, das Beeindruckendste, dass ja, dass es alles so viel ist, dass es so lange dauert, irgendwas zu entscheiden. Genau.
Und dass Politik meistens auch von vielen Menschen, also von vielen jungen Jugendlichen als sehr fern betrachtet wird, das passiert im Bundestag und das passiert nur da. Ich glaube, da kann man gut gegenwirken, indem man genau solche Ausflüge macht, Exkursionen, indem man einfach gleich ganze Klassen näher an die Gesetzgebung heranführt, einfach um ihnen das Interesse zu wecken, um halt einfach ein paar mehr junge Leute für die Politik zu begeistern, damit auch die Jugendparlamente mehr Nachwuchs bekommen. Und ja.
Das ist doch schon ein super Hinweis hier. Herr Lehrieder hatte noch eine Frage und dann Herr Seestein-Paul.
Ja, ganz kurz zunächst. Herr Caruana, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich glaube, diese abtrünnigen Fraktionskollegen, die haben wir gelegentlich auch im Bundestag. Kann Sie aber beruhigen, deren Meinung ist gedeckt von Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz. Wenn Sie Zeit haben, schauen Sie mal nach. Da steht drin, der Abgeordnete ist frei an Weisungen und Auflagen nicht gebunden. Und das betrifft auch Ihre beiden Fraktionskollegen. Es gibt so etwas wie Fraktionszwang nicht. Der wäre schlicht und ergreifend verfassungswidrig. Es gibt aber so etwas wie Fraktionsdisziplin. Und alle, wie wir hier in den Parteien sitzen, das fängt an von der AfD über die Linke, über die SPD zu den Grünen, über die FDP bis zur CDU, CSU, wollen ja irgendwo in einem Haufen, in einer Fraktion mitarbeiten. Und da heißt es natürlich, man sollte schon versuchen, eine gemeinsame Fraktionsmeinung hinzubekommen. Das gelingt uns auch nicht immer. Dann gibt es ein probates Mittel, auch im Bundestag und der Geschäftsordnung, eine sogenannte persönliche Erklärung nach § 31 Geschäftsordnung des Bundestages. Das heißt, wenn du im Bundestag für etwas stimmst und bist eigentlich innerlich dagegen, als ich die Haare sträuben und sagst, eigentlich möchte ich genau anders abstimmen, dann kannst du eine persönliche Erklärung nach § 31 zu Protokoll des Bundestages beim Schriftführer oben abgeben. Ich habe das auch ein paar Mal gemacht, wo ich bei Abstimmungen eben ein Stück weit anderer Meinung war wie meine Fraktion. Das stimmt, ja. Aber das hat bei mir im Wahlkreis niemand interessiert. Ich glaube, also eine 31er Erklärung hat bei mir im Wahlkreis nie jemand zur Kenntnis genommen. Wie gesagt, das ist schön für dich, das ist ein Stück weit. Was mich aber interessieren würde, Sie haben vorhin ausgeführt, dass das Jugendparlament aus Oftrup die Aufgaben Interessensvertretung in den Rat, Stimme der Jugendlichen, Rede- und Antragsrecht. Die Kollegin hat schon gefragt, ob auch ein Stimmrecht da ist. Das hätte ich ein wenig Probleme aus demokratischen Prinzipien. Aber was mich interessieren würde an Sie, hauptsächlich an die Vertreter des Jugendparlaments, in welchen anderen Vereinen oder Jugendorganisationen sind Sie darüber hinaus organisiert? Beim Jugendrotkreuz, bei den Grünen, bei der Grünen Jugend, wenn es sein muss, ne? Oder bei der Jungen Union natürlich viel lieber, oder beim Jugendrotkreuz oder eben bei der Jugendfeuerwehr, bei Jugendmusiker oder sonst irgendwo was. Aber in welchen Vereinen sind Sie engagiert? Weil ich habe die Erfahrung gemacht, auch mit Schülergruppen, die ich oft in Berlin habe, dass natürlich Demokratie fängt beim Klassensprecher an. Das heißt, derjenige, der das Vertrauen seiner Kolleginnen und Kollegen eben in der Klasse hat, der ist sich eben getraut, eben irgendwo eine Interessensvertretung auch gegenüber den Lehrern, gegenüber dem Lehrerkollegen, gegenüber anderen Organisationen zu machen. Da fängt Demokratie leben, glaube ich, ganz gut an, in den Vereinen, in den Jugendorganisationen. Und darum würde es mich interessieren, wo sind Sie über dieses Programm im Jugendparlament hinaus eben in welchen Vereinen engagiert? Vielleicht können Sie einfach 2, 3 Sätze dazu sagen.
Vielen Dank. Dann wäre das Jugendparlament Ochtrup jetzt zweimal dran. Ich habe es nämlich gerade übersprungen, die Frage von Frau Reicheneck und dann die Frage von Herrn Lehrrieder.
Ja, ich würde als erstes einmal auf die Jugendkonferenz eingehen. Und zwar ist das so, dass das auf der Kreisebene bei uns gemacht wird. Also das ist der Kreis Steinfurt. Und es ist so, dass wir da ein Beteiligungsformat entwickelt haben, in dem alle 4 Jahre, also es ist so, es gibt 4 verschiedene Schienen und in jeder Schiene sind 4 bis 5 Kommunen. Und alle 4 Jahre wird dann so eine Jugendkonferenz durchgeführt in den einzelnen Städten. Bei uns hat das der Herr Erik Flügge gemacht. Der macht solche Jugendbeteiligungsformate und Modelle. Der hat das mit uns entwickelt und der hat die dann auch durchgeführt. Und also auf Kreisebene dann eher, aber in jeder Kommune. Und dann werden die Jugendlichen aus den Kommunen für den Tag freigestellt und können dann in der Schule auch, bei uns war das jetzt in der Aula, da dann so Plakate gestalten, auf denen sie dann ihre Ideen aufschreiben. Und dann kommt eben der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin und die Verwaltung mit den Fachbereichsleitern und schaut sich an, was die Jugendlichen da entwickelt haben.
Ja, ich habe noch eine kurze Frage an dich. Und zwar, in welchen 2 Ausschüssen wurde denn das Stimmrecht dann eingesetzt von den Jugendlichen?
Ja, wenn ich nicht ganz falsch bin, im Jugendhilfeausschuss und im Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss. Das war dann auch der Wunsch vom Jugendparlament. Zumindest hoffe ich, dass das noch so ist und ich hier keinen Quatsch erzähle, aber zumindest waren das die, über die wir diskutiert haben. Und Jugendhilfeausschuss, da waren sie eben immer schon vertreten, auch mit eigenem Sitz. Und später ist dann eben noch der andere Ausschuss dazugekommen, weil gerade da auch die Umweltfragen lagen und das für das Jugendparlament einfach immer so ein zentraler Punkt war. Sie haben halt sonst überall die Möglichkeit zuzuhören, aber mehr nicht. Und das ist eigentlich ein bisschen schade.
Ja, also wir haben ja kein Stimmrecht in den Ausschüssen. Und bei uns wird das halt immer so begründet, ja, es kommen ja die Ratsmitglieder halt in die Ausschüsse, indem sie halt von Erwachsenen gewählt werden. Und wir werden ja von Jugendlichen und Kindern gewählt und dass da dann jetzt die Stimme auch noch nicht so zählen sollte, weil wir ja noch sehr jung sind, weil vor allen Dingen auch noch 12-Jährige sozusagen bei uns im Jugendparlament sind und die vielleicht noch nicht jetzt so viel Ahnung haben, weil die halt noch nicht so viel Politikunterricht und so weiter. Also das...
Ich habe die Frage akustisch...
Hast du das gerade wiedergegeben oder glaubst du das auch?
Also, so wurde es mir gesagt und ich finde jetzt persönlich, dass das auch irgendwie, es ergibt für mich schon so ein bisschen Sinn, weil halt die Erwachsenen sozusagen so darüber bestimmen und wir Jugendlichen dann so unsere eigene Sitzung sozusagen haben.
Aber auch sowas ist innerhalb des Jugendparlaments strittig. Also ich wäre da jetzt dann eher anderer Meinung. Da reden wir ja dann noch gar nicht über das Wählen ab 16. Vielleicht ist jetzt das Problem eher. Sondern wir reden ja nur darum, dass wir auch dann ein Stimmrecht in den Ausschüssen haben. Das ist relativ schwierig umzusetzen. Aber das wäre auf jeden Fall eine Idee, die man mitnehmen könnte. Weil das natürlich uns als Jugendlichen dann noch mehr Mitspracherecht bringen würde.
Ich war zu demokratisch, also demokratischer als meine Stadt. Sie haben da nur Rede- und Antragsrecht im Jugendhilfeausschuss, im Schul- und Sportausschuss und im Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss. Also wir haben auch noch das Problem, dass ihr noch keine Stimme habt, aber ja. Okay. Schade.
Ja,
mal ganz kurz, das geht ja auch nur mit Bestimmungen und es ist ja auch wirklich nicht ganz so einfach, auch gesetzlich umzusetzen, aber wenn ich es mir wünschen würde. Sind jetzt alle Fragen, muss mal eben alle Fragen beantwortet? Herr Lerida, Ihre Frage war noch nicht beantwortet, oder? Gut, dann.
Ja, genau, dann fange ich mal an. Also ich war selber ziemlich lange in der SV auch Mitglied und habe mich da engagiert. Dann bei dieser Organisation Youth Lead the Change. Und ich war selber auch beim Jugendlandtag in Nordrhein-Westfalen. Und in Ochtrup dann direkt bin ich auch noch in unserer Blaskapelle, also ja auch noch eine Blaskapelle, da bin ich auch Mitglied.
Ja, und ich bin halt noch Mitglied beim Jugendrotkreuz.
Okay, vielen Dank euch zwei erstmal. Das war jetzt ein Marathon. Dann ist jetzt Herr Seestern-Pauli dran und danach Herr Bollmann.
Vielleicht eine Frage an Herrn Seestern-Pauli. Sie hat mich vor mir gemeldet, aber lass mich vielleicht vorlassen. Ich muss nämlich auch gleich, selbe Stichwort wie Frau Reicheneck, los ins Plenum. Das ist leider so. Und dann könnte ich die Antworten nicht mehr mitnehmen. Also ich habe, wenn es gestattet ist, Frau
Herr Seestern-Pauli?
Ja, bitte, Herr Bollmann. Also vielen Dank. Ich habe mal eine Frage an den Noah. Ich habe ja mit Erstaunen gesehen, das ist ja relativ technikaffin, was ihr da macht und dann über das ganze Bundesgebiet verteilt. Sowas kostet ja auch etwas. Das ist ja also alles anzuschaffen, die ganze Gerätschaft. Wie macht ihr das eigentlich? Seid ihr da so auf Geschenke aus dem Familienkreis angewiesen oder so diese Vernetzung ist ja sicherlich auch nicht für Nulltarif zu haben. Habt ihr da irgendwelche Unterstützer oder schon Quellen aufgetan? Wie kommt ihr zu eurer Kohle, um das zu bezahlen? Das würde mich mal interessieren. Und dann vielleicht hier an die hier vor Ort, an Ben Philipp und Marleen. Was mich interessieren würde, ich weiß nicht, ob ihr es beantworten könnt, ihr seid ja wahrscheinlich noch nicht so lange dabei, wie das damals bei dem Startschuss war. Wer hat das eigentlich initiiert? War das schwierig? Da habt ihr ja sicherlich Widerstände gehabt, so nach dem Motto, was wollen denn die Kinder hier? Die sind doch noch viel zu jung. Und wer hat euch da unterstützt, so auf kommunaler Ebene, damit das nachher alles sozusagen ins Laufen gekommen ist? Das ist ja auch mal wichtig, wenn man das jetzt irgendwo anders mal installieren will, um so Tipps zu bekommen, wie die anderen das gemacht haben. Da gibt es ja ein tolles Projekt in Ochtrup und da läuft das und so machen wir das auch. Das würde mich mal interessieren.
Okay, dann würde ich als erstes Noah das Wort geben.
Okay, also zumal gewünscht sind 20 Euro für jedes Wochenende, das man dort verbringt. Aber wenn man das nicht zahlen kann, dann muss man auch nicht. Und außerdem sind wir Mitglied bei der Open Knowledge Foundation. Das bedeutet, dass wir auch Geld von dieser Foundation halt beziehen und zudem gibt es halt regelmäßige Spenden, also zum Beispiel meine Eltern spenden monatlich 5 Euro, aber das ist natürlich auch kein Muss. Genau. Und die Geräte, also ich zum Beispiel habe meinen eigenen Computer mitgebracht, man kann sich aber auch vor Ort einleihen und genau, so ungefähr läuft das.
Super, cool, Dankeschön. Und nochmal das Jugendparlament.
Ja, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, warum wir gerade so ein bisschen gelacht haben, als Sie gefragt haben, wer das initiiert hat. Das war damals mein Vater in der Stadt Ochtrup, weil er Bürgermeister war. Und soweit ich das jetzt weiß, ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, hat er das in einer Nachbarkommune bei uns, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Nachbarkommune oder wir kommen eigentlich aus dem Ruhrgebiet, da es sowas gab. Und er fand die Idee super und hat sich gedacht, das könnte man auch mal in Ochtrup umsetzen. Ich weiß, dass es damals ein sehr schwieriger Weg war, weil es sehr, sehr viel Gegenwind gab. Und das erste Jugendparlament wurde auch noch ein bisschen belächelt, würde ich mal so formulieren. Aber das hat sich etabliert und jetzt werden wir auch wirklich gehört und wird das auch wirklich gut angenommen und auch unsere Meinung mit einbezogen. Genau.
Super, vielen Dank. Herr Seestern-Pauli.
Ja, auch von meiner Seite erstmal herzlichen Dank für den ganzen Input. Das ist eine ganze Menge, was wir jetzt gehört haben. Vielleicht noch mal ein Gedanken zum Stimmrecht in dem Ausschuss. Ich kann das gut verstehen. Ich bin auch ein großer Freund davon, dass man das weiter ausrollt. Der Punkt ist halt nur, es gibt auch viele andere Gruppen, die dann für sich das in Anspruch nehmen könnten. Also das ist immer so ein Punkt, über den ich halt auch immer mit nachgedacht habe. Ich bin selber noch im Stadtrat und im Kreistag tätig tatsächlich. Und wir hatten das dann auch mal diskutiert und dann gibt es sicherlich auch den Seniorenbeirat, der dann sagen würde, wir hätten gerne noch ein Stimmrecht, dann würde vielleicht noch der Arbeitskreis Asyl sagen, wir hätten das gerne und dann hätte man tatsächlich eine gewisse Verzerrung auch des Wahlergebnisses. Ich glaube, das muss man mitdenken. Ich glaube, was wichtig ist Und das ist ja zum Ausdruck bekommen, A, dass man ernst genommen wird in dem, was man sagt. Da hatte ich jetzt aber das Gefühl, dass das so ist. Ich weiß noch selber, als ich sehr jung in den Rat gekommen bin, das ist mittlerweile 16 Jahre her, werde ich nie vergessen, in meiner ersten Sitzung ist aus einem Protokoll von 1981 zitiert worden. Ich bin Jahrgang 84 und das war auch mein erster Gedanke, dass ich dann gedacht habe, ach guck, 3 Jahre später bist du dann auch geboren worden. Das ist so ein bleibendes Erlebnis für mich gewesen. Aber man stellt dann relativ schnell fest, dass auch ältere Ratsmitglieder oder Ratsmitglieder, die schon länger dabei sind, so muss man es formulieren, auch nur mit Wasser kochen. Also von daher solltet ihr eure Ideen dann nicht unter den Scheffel stellen. Ich glaube, der Punkt ist dann vielleicht der Zugang über das Wahlalter. Was mich aber interessieren würde, sind zwei. Also einmal an das Jugendparlament und zum anderen auch an die Vertreterinnen und Vertreter des Planspiels. Bezüglich des Jugendparlaments bekommt ihr Feedback zu euren Aktivitäten, also auch von anderen Kindern und Jugendlichen. Also wird das wahrgenommen? Also manchmal ist das ja auch so, selbst wenn man im Rat ist, dann kriegt man Feedback meistens dann, wenn was entschieden wurde, was nicht so populär ist. Dass man dann morgens die Brötchen holt und dann erstmal von der Seite angepumpt wird, was man sich da wieder Gutes überlegt hat. Also bekommt ihr da Feedback? Auch zu euren Projekten, die ihr ja durchführt. Wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr ja auch ein Budget von 2000 Euro. Genau das würde mich mal interessieren, auch was für Projekte das sind, also was ihr da als letztes umgesetzt habt. Und an die Vertreterinnen und Vertreter des Planspiels ist ja gerade gesagt worden, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wer das war, dass man ja auch noch mehr Jugendliche für Politik und politische Abläufe begeistern soll. Passiert das? Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn man politische Abläufe kennenlernt, und zwar jetzt unabhängig vom Alter, sind viele erstmal ziemlich erschrocken. Also wie lange das dauert, wie formalisiert das zum Teil abläuft. Ich glaube, gewisse Strukturen braucht es, ne? Aber bei dem einen oder anderen Ablauf hat man ja auch manchmal das Gefühl, ist das jetzt noch sinnvoll oder ist das, weil es einfach Routine ist. Also dass man das auch einfach hinterfragt, das wird mich auch interessieren.
Okay, beginnen wir mit dem Jugendparlament.
Wie wir Feedback bekommen. Das ist tatsächlich am Anfang, also das ist jetzt unsere zweite Legislaturperiode, also das vierte Jahr. Am Anfang war das tatsächlich sehr schwierig, da haben wir kaum Feedback bekommen. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir aktiver an die Schulen und auch an die Jugendlichen herangehen, haben dann ein Video gedreht und die Jugendlichen gefragt, was sie gerne verändern möchten, wie sie unsere Arbeit finden. Und wir haben da Glück bei der Schule gehabt. Unsere SOWI-Lehrer haben das den Schülern gezeigt. Und dann ist eine Box rumgegangen, wo die Schüler alle ihre Ideen einwerfen konnten, ihr Feedback reintun konnten. Und das gibt uns dann Feedback. Man kann uns auch jederzeit über unsere Internetseite schreiben. Da haben wir so ein Formular oder auch ganz einfach über Instagram. Das ist so ein bisschen das Feedback, was wir bekommen. Und eben auch bei dieser Jugendkonferenz haben wir nochmal konkretes Feedback bekommen, was die Jugendlichen möchten, aber auch, wie sie unsere Arbeit finden.
Ja, zu den Projekten, die wir bereits umgesetzt haben. Also wie schon vorhin bei unserer Präsentation, wir haben schon mal Bäume gepflanzt, Kleider für die Kleiderkammer gesammelt. Und bei uns gibt es halt auch immer in den Sommerferien die sogenannte Ferienspaßaktion. Und da haben wir dann auch mal eine Hüpfbogenparty als Ferienspaßaktion angeboten. Ansonsten haben wir, wie gesagt, Interviews mit den Bundestagsabgeordneten aus unserem Wahlkreis gemacht, eine U18-Wahl durchgeführt und bei der Jugendkonferenz mitgeholfen. Und bei der diesjährigen Ferienspaßaktion war das, glaube ich, haben wir auch eine Fahrt zum Musical Ritter Rost angeboten. Ja, und das sind so halt die Sachen, die wir so machen.
Dankeschön. Und dann vielleicht, genau, bitteschön, Platzspiel.
Zu der Frage, ob uns das eher abschreckt, die formalen Vorgänge. Ich persönlich fand es eher interessant, es zu verstehen, warum diese Formalitäten existieren. Die hat sich ja nicht jemand ohne Grund ausgedacht. Zum Beispiel, dass es Plenumssitzungen in bestimmten Zeitabständen geben muss, einfach um die Idee, die man jetzt spontan hat und die man vertritt, ob man die auch noch in 3 Monaten hat. Weil es können natürlich sehr impulsartige Entscheidungen getroffen werden, die dann wieder zurückgenommen werden müssen, was sehr kompliziert ist, sehr aufwendig ist. Und an sich, ich fand es eher interessant, das wirklich zu erfahren, als nur im Unterricht zu lernen, weil das lässt einen ein bisschen näher rankommen. Man ist auch in einer anderen Umgebung als in seinem normalen Klassenzimmer. Man ist dem Ganzen viel näher und ich glaube, dass mir das sehr geholfen hat, sich einfach ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Man wird ja bald 18, da sollte man dann auch wissen, wie man zur Politik steht, ob man jetzt eher links- rechts orientiert ist. Man muss alles wissen, weil man ab dann wählen kann. Und ich finde, damit sollte man spätestens in der 10. Klasse anfangen, die Jugendlichen darauf vorzubereiten. Vor allem auch in der 10. Klasse wird man das erste Mal ja 16, dann kann man auf Landesebene ja das erste Mal wählen. Und ja, solche Projekte sollte man eigentlich unterstützen, um einfach viele Jugendliche aus möglichst vielen Bereichen zu informieren.
Vielen Dank. Frau Fester hatte sich nochmal gemeldet.
Ja, cool. Also ich würde da total gerne einmal andocken. Ich würde nämlich gerne wissen, ob ihr wirklich das Gefühl habt, euer Interesse an Politik ist durch das Erleben von Politik größer geworden. Genau, also vor dem Hinblick von, was ist effektive politische Bildung? Muss man es dafür selber gemacht haben oder hätte es irgendwie auch noch etwas anderes geben können, was bei euch, also ich glaube, du, Tabea, hattest das so ausgeführt, ihr seid so diejenigen, die sich vorher nicht so dolle interessiert haben. Genau, deswegen wüsste ich da gerne so ein bisschen, inwiefern sich euer Interesse jetzt verändert hat, dann vielleicht auch, wie ihr euch jetzt informiert und wie ihr mitmacht, wie ihr euch engagiert. Da hätte ich einfach gerne so ein bisschen einen kleinen Einblick, wenn ihr den geben mögt. Und dann noch eine Frage an Noah. Jugendhackt hat ist ja mit der Intention auch gegründet worden, die Gesellschaft zu gestalten und zu verändern und die Welt zu verbessern. Das ist ja auch total politisch. Und deswegen wüsste ich total gerne, also was so neben ihr kommt zusammen und habt irgendwie ganz tolle Fit Empowerment Programme und ein Awareness Team, was eure Vision von Welt ist. Und ob es da so konkrete Projekte gibt, von denen du erzählen kannst. Merci.
Okay, dann starten wir mit euch. Euch übrigens, wenn ich das Du anbiete, ich weiß nicht, ob ich es extra dazu gesagt habe, dann gilt es immer in beide Richtungen. Also bitte, ja, bitteschön.
Okay, danke. Das mit dem, dass ich vorher noch nicht so interessiert war, das war jetzt eher persönlich auf mich bezogen. Ich möchte gar nicht für meine Mitschüler sprechen. Ich denke, dass dadurch, dass wir ja durchs Planspiel erstmal so kennengelernt haben, hat man oder ich für mich erstmal gemerkt, wie man sich dafür interessieren kann. Also in der Schule lernen wir sehr theoretische Dinge. Da fällt es den Schülern, glaube ich, oft schwer, sich wirklich dafür zu interessieren oder über den Schultag hinaus zu denken, da gucke ich mal die Nachrichten, da interessiere ich mich mal für irgendwas. Deswegen denke ich, dass es umso wichtiger ist, solche Planspiele zu machen, mit anderen Mitteln den Kindern und Jugendlichen solche Ideen überhaupt zu geben. Also, ja, ich hoffe, man versteht, was ich meine.
Ja, danke schön, Noah.
Es ist ja dieses, was verbessert so ein bisschen die Welt. Und es ist jedes Mal interessant, weil es sowohl junge Menschen, die gerade erst 12 geworden sind, als auch so Leute, die bald schon rausfliegen über die Altersgrenze, dabei sind. Und da jedes Mal diese Vision, was macht die Welt besser, ist sehr unterschiedlich. Also wir hatten mehrfach schon irgendwelche Apps, die programmiert wurden, wo geguckt wurde, kann man das auch vielleicht nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum, könnte man das auch essen, also Tomaten sollte man ja auf gar keinen Fall nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum abessen oder so. Oder so etwas. Dann ganz häufig wurden schon Sachen zum Thema Schule gemacht. Es gibt ein riesiges Problem, was aus unseren Augen ist, Schule. Also zum Beispiel Homeschooling wurde ganz häufig angefragt, wie könnte man Homeschooling interessanter oder inklusiver gestalten. Und ich glaube, das ist der häufigste Punkt. Und dann gibt es im Vorfeld meistens irgendwelche Infoveranstaltungen zu bestimmten Themen. Zum Beispiel war es 2021 erneuerbare Energien. Ich habe mich dann ja auch damit beschäftigt. Und wir haben uns mit dem Thema Verschwörungsmythen beschäftigt. Aber es gab auch Leute, die sich dann damit beschäftigt haben, wie kommt sowas eigentlich zustande und diesen Prozess erklärt haben. Also es gibt vorher Veranstaltungen zu irgendwelchen Infos, zum Beispiel auch Open Data gab es mal und dann wird daraus geguckt, was daraus gemacht wird. Und zum Beispiel Frag den Staat wurde auch von ehemaligen Jugendhack-Teilnehmern mitgegründet. Finde ich immer sehr interessant.
Vielen Dank, Noah. Vielleicht nochmal eine Frage von mir. Also es sind schon so viele Fragen gestellt worden, so viele Antworten gegeben worden, aber nochmal so eine generelle Frage auch von mir. Ich bin angefangen in der Kommunalpolitik, da war das immer schon mein Thema, sag ich mal, Kinder, Jugendliche, Familien, Schulen, Kindergärten. Und da hat man viel mit jungen Menschen zu tun. Und das fand ich immer total wichtig für meine politische Arbeit. Jetzt bin ich seit einem guten Jahr hier im Bundestag und habe das große Glück, halt auch Politik für Kinder, für Jugendliche zu machen. Bin im Familienausschuss, heute noch Vorsitzende der Kinderkommission. Und es fehlt mir so ein bisschen. Also die Möglichkeiten sind im Bund anders als in der Kommune. Ich versuche natürlich als Kinderbeauftragte auch meiner Fraktion wirklich jede Möglichkeit zu nutzen, mit jungen Menschen und mit Kindern auch ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, die haben ganz viel zu Politik zu sagen, auch wenn man es vielleicht gar nicht so erstmal so als politisch verorten würde. Ganz viel steckt da häufig drin, wenn man sich unterhält. Aber für mich wäre es ein Wunsch und ein Anliegen, auch in der Bundespolitik, wenn ich Politik für Kinder und Jugendliche machen soll, das mehr einfließen lassen zu können und die Ideen und auch die Meinung von jungen Menschen. Und ich weiß, ihr habt welche. Und habt ihr da vielleicht noch mal eine Anregung für mich? Was würdet ihr euch vielleicht auch von uns wünschen? Würdet ihr Beteiligung auf Bundesebene begrüßen? Ihr habt ganz unterschiedliche Formate hier. Wir haben ja auch zum Beispiel auf Bundesebene jetzt das Planspiel oder auch Jugendhakt. Durch die Digitalisierung ist da vielleicht auch einiges möglich, was ja ansonsten nicht so machbar wäre. Kommune haben wir da, Land haben wir da. Ich fände es total toll, wenn ihr mir mal so ein paar Sachen sagen würdet, auch vielleicht, was ihr an Anforderungen an uns habt. Habt ihr vielleicht auch Fragen an uns oder habt ihr brennende politische Themen auf dem Herzen, die ihr vielleicht auch gerade hier mal in der Kinderkommission loswerden wollt und können wir gerade mal Beteiligung auch machen? Also das wäre mir auch noch mal wichtig, so als Rundumfrage an alle. Wer möchte beginnen? Noah, du hast schon dein Bild aufgerufen. Willst du beginnen?
Das kann ich sehr gerne machen. Also neben meiner Jugendhack-Teilnahme war ich letzten Jahr auch im Landesvorstand der Grünen Jugend in Brandenburg. Und da ist mir auch ein Thema ganz häufig entgegengekommen, und zwar dieses, okay, was passiert denn eigentlich? Also wovon auch zum Beispiel das Planspiel berichtet hat, also die Leute vom Planspiel. Ich bin irgendwie, also ganz viele Leute aus meiner ehemaligen Klasse wussten gar nicht so, was geht da eigentlich ab? Und ich glaube, dieses politische Informieren ist wirklich, wirklich wichtig. Und solche Projekte wie das Planspiel oder solche Landesparlamente, zum Beispiel Landesjugendparlamente, sind super wichtig, glaube ich. Und was ich mir wünschen würde, wäre wirklich sowas auf Bundesebene, dass man da auch irgendwie wirklich mehr Beteiligung kommt. Also ich glaube, so ein Bundesparlament wäre schon was Schönes. Aber es gibt natürlich auch viele Argumente dagegen, die auch die Käufin genannt hat. Aber ich glaube, sowas auszuprobieren würde ja erstmal nicht schaden vielleicht.
Mal weiter. Planspiel vielleicht? Will einer von euch was sagen?
Also ich denke auf jeden Fall auch, dass die Partizipation von Jugendlichen und Kindern in der Politik ziemlich wichtig ist. Viele bringen das Argument, dass wir noch nicht so gut politisch aufgeklärt sind über bestimmte Dinge. Das mag bei bestimmten Dingen vielleicht auch stimmen, aber in anderen Sachen wissen wir teilweise eben besser Bescheid. Und ich denke eben, dass das gerade der Grund ist, dass wir natürlich mitentscheiden sollten, dass natürlich, also die Entscheidungen betreffen unsere Zukunft. Und es ist halt blöd natürlich, wenn Entscheidungen getroffen werden, wo wir gar kein Recht haben, irgendwas zu sagen.
Dann gehen wir einmal auf Landesebene, Kolping-Jugend.
Ja, wir würden auch, also erstmal finden wir es gut, dass wir hier gerade gehört werden. Das ist natürlich auch ein Teil der Partizipation, dass wir hier eingeladen werden. Partizipation muss einfach besser wahrgenommen werden. Also wir haben ja, kurz erklärt, warum wir weitere Strukturen nicht so gut finden. Wenn man halt zum Beispiel die Stimmen der Landesjugendringe oder der Verbände besser hört und die zentralste Forderung, um mehr Partizipation zu schaffen, ist einfach die Wahlalterabsenkung. Also besser kann man Kinder und Jugendliche nicht einbinden, als wenn man ihnen ein richtiges, aktives, echtes Wahlrecht gibt. Das ist die ganz zentrale Forderung und das muss also unserer Meinung nach allerspätestens zur nächsten Bundestagswahl umgesetzt sein. Also das wäre die Kernforderung.
Vielen Dank, das höre ich gerne, nehme ich gerne auf. Und das Jugendparlament Ochtrup.
Ja, was wir Ihnen gerne mitgeben würden, wäre, dass Sie versuchen, bei Ihnen im Wahlkreis vielleicht ein Jugendparlament umzusetzen, dass man dort auch schön die Jugendlichen sozusagen auch mal in die Politik reinschnuppern lassen kann, beziehungsweise sich auch da aktiv engagieren lassen kann.
Gut, ich danke vielmals. Ich schaue mal eben in die Runde. Gibt es noch eine kurze Nachfrage? Ansonsten würde ich mich nämlich wirklich bedanken für die wirklich spannende Sitzung. Wir haben ganz viele verschiedene Perspektiven gehört und auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sich einzubringen und Wünsche. Und ich kann nur hoffen, dass wir alle irgendwie im Gespräch bleiben. Engagiert euch, wenn ihr möchtet, beteiligt euch. Ich kann nur dazu ermutigen, wir werden das unsere tun, es zu ermöglichen. Wir brauchen dringend die Meinung junger Menschen in der Politik. Ob es über Beteiligung ist, ob es über Wahlalterabsenkung ist, also mein ganz klares Statement. Politik geht euch genauso viel an wie uns auch und ich würde gerne im Austausch dabei bleiben. Und ich danke nochmal sehr für die Teilnahme hier und Rede und Antwort zu stehen. Vielen, vielen Dank. Ich fand es richtig gut und richtig spannend. Ich hoffe, ihr auch. Ich würde mich dann erstmal die digitalen Teilnehmer verabschieden. Vielen, vielen Dank für alle, die jetzt hier sind und angereist sind. Würde ich sagen, wenn ihr möchtet, bleibt doch gleich noch einen Moment. Wir sehen uns dann noch vor der Tür. Aber erstmal würde ich die Sitzung schließen. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Super, vielen Dank. Das Angebot nehme ich glatt an.
Für alle,
wenn
Sie sich einfach.
Ja, super. Ja, da haben wir ja schon mal Kontakt. Perfekt. Mache ich gerne, wirklich. Und ihr meldet euch auch gern. Tschüss.